So, sind 2. Mose.
Zweite Mose 34 somit. Nächste Woche sind wir fertig mit 2. Mose. Ja, heute ein Kapitel, nächste Woche 5. Aber das haben wir schon mal alles durchgenommen, da will ich nicht nochmal alles nochmal besprechen. Und der Herr, der sprach zu Mose: Mose, hau dir 2 Steine zu, wie die ersten waren, damit ich die Worte draufschreibe, die auf der ersten Tafel waren, die du zerbrochen hast. Also, wir haben letzte Woche, ich muss es nochmal lesen, weil das war so schön, im 33 Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Also die Beziehung zwischen Gott und Mose war freundschaftlich, ne? Und einfach natürlich, ne? So nicht aufgesetzt und nicht irgendwie komisch, so, sondern ja, beide waren zusammen so, wie sie waren, ne? Und ich liebe das so, ne? Und wir haben schon gesehen, Mose war 40 Tage auf dem Berg, hat jedes einzelne Bauteilchen den Plan bekommen, wie die Stiftshütte werden soll und so weiter, ne? Die einzelnen Geräte, Gottesdienste, bla, so. Feiertage und so weiter. Und dann kommt er runter mit seinen Steintafeln. Gott hat die gemacht, die 2 Steintafeln. So, Gott hat mit seinem Finger die 10 Gebote reingeschrieben, ne? Mose kommt runter, so mit diesen Tafeln, ne? Und sieht, wie die dann nackig und besoffen um ihren neuen Gott, der sie aus Ägypten geführt hat, wie sie sagen, ne? Dieses goldene Kalb. Da tanzen, ne? Weil sie denken, der Mose und der Gott von Mose, die sind tot oder nicht mehr da, ne? Mose ist eigentlich ein sanftmütiger Mann, und die Bibel sagt, er ist einer der sanftmütigsten, die es gab, die es je geben wird. So, Mose hatte trotzdem auch so eine Zornausbrüche, ne? Hat er öfters gehabt, obwohl er so ein ruhiger Typ war eigentlich, ne? Also manchmal hat es einfach Zug gemacht und dann war es das. Ne? Zum Beispiel sieht er Sklavenleiden in Ägypten. Ne? Und was macht er? Der bringt den gleich um. Ne? Verscharrt ihn und haut ab. So, das zweite Mal mit den Tafeln. Ne? Er kommt runter vom Berg, sieht, dass sie gerade ihren Gott verlassen haben, ne? Und schmeißt vor Wut die Tafeln auf den Boden und zerschmettert die. Ne? Und das dritte Mal ist dann am Fluss, wo Gott sagt, rede zum Felsen, Wasser kommt, ne, und Mose aus Wut, weil die so halsstarrig sind, die Israeliten, ne, so schlägt immer seinen Stock drauf, ne, so, so aus Wut. Deswegen darf er nicht ins weiße Land kommen dann. So. Ne, und ich liebe das so, weil Gott kann mit uns umgehen, mit unseren Schwächen, ne. So. Und ich weiß, dass Gott alles für uns vorbereitet hat und für uns einen Plan hat und das Gott uns benutzen möchte, aber dass Gott halt auch alles gibt durch seinen Geist, damit wir tun können. Ne? Und Gott macht es uns eigentlich echt einfach. Ne? Wer gehorsam ist und wer ihm vertraut und wer ihm nachfolgt, der muss eigentlich nicht viel tun. Aber da ist halt unsere Schwäche und unser Fleisch. Ne? Und Gott kann damit umgehen und Gott kann uns vergeben. Ne? Aber jetzt muss Mose ackern, ne? Weil jetzt muss er selber die Steintafeln meißeln. Du musst dir das mal vorstellen, das ist ein 80-jähriger Typ, jetzt ist er über 80, ne? Das ist schon mal alt, ne? Und er muss jetzt innerhalb von einem Tag sich einen großen Stein suchen, ne? Der die Form hat, und muss da erstmal 2 Scheiben rausmeißeln. Ne? Mit einem Meißel und einem Hammer, wer schon mal einen Stein bekloppt hat, gekloppt, nicht bekloppt, auch bekloppt, der weiß, wie bekloppt das ist, ne? Das ist super anstrengend. So, das geht echt auf die Hände und das ist einfach nur, du spitzt wie Sau, ne? So, nach einer halben Stunde merkst du nichts mehr. Du kannst deinen Finger nicht mehr lösen, weil du einen Krampf hast, ne? So, das ist echt harte Arbeit, ne? Und das ist krass so, weil jetzt sitzt Mose da mehrere Stunden, hundertprozentig. Ich weiß nicht, wie groß die Tafeln waren, ne? Die Bundeslade war ja recht klein, also waren es jetzt nicht riesige Tafeln, ne? Weil die kommen ja damit rein. Aber trotzdem macht das eine Menge Arbeit. Und ich glaube, Mose saß da an den Tafeln und hat dadurch bei jedem Schlag, den er gemacht hat, ne, und bei jedem Tropfen, der auf den Stein geflossen ist, so ein, hat er bestimmt gelernt so und sich erinnert daran, dass es wertvoll ist und kostbar ist, wenn Gott uns irgendwelche Gaben gibt. Ne. Also wenn Gott hier wirkt und Gott hier redet und Gott uns irgendwas gibt, so ein, ne, um es zu gebrauchen, so ein, dann hat das Wert, ne? Und es darf nicht leichtfertig benutzt werden. So. Jetzt muss er ackern und jetzt sieht er, hat das drauf, ne? Und Gott erinnert ihn nochmal, ne? So, macht zwei Tafeln wie die ersten, so, damit ich die Worte wieder draufschreibe, wie auf den ersten, ne? Die du zerbrochen hast. Und sei morgen bereit, dass du früh auf den Berg Sinai steigst und dort zu mir auf die Spitze des Berges trittst. Und lass niemanden mit dir hinaufsteigen, dass niemand um den ganzen Berg her gesehen werde. Lass auch keine Schafe noch Rinder gegen diesen Berg hin weiden. Und Mose hieb sich zwei steinerne Tafeln zurecht, wie die ersten waren, und er stand am Morgen früh auf, stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Ist anstrengend. So ein, ne? Mit 80 da hochkraxeln, mit Flipflops, ist schon mal anstrengend, ne? Oder noch Steine mit Gepäck dazu, ne? So ein, ist noch anstrengender, ne? Und dann die ganze Nacht durchgemeißelt und wenig geschlafen, ne? So ein bisschen, aber das Tolle am Mose ist, warum guckst du denn so? Sag ich irgendwas Falsches?
Ich überlege, kann ich wieder aufgestanden sein, weil ich noch keinen Wecker mehr habe. Morgens früh.
Ah. Ja. Wo war ich?
Deine Tafel in deiner Hand. Vers 5.
Vers 5, genau. Achso, was ich an Mose toll finde, ist so ein. Das ist seine große Stärke, ne? Und das macht ihn zum Freund Gottes, so ein. Er gehorcht. Ne? Und Gehorsam ist einfach wichtig. Wenn Gott redet und wenn Gott was verlangt, dann entscheidet sich's, ne? Und so, wenn du gehorsam bist, so ein, dann kann Gott dich über mehr setzen, ne? Und ich bin Gott so dankbar, weil Jesus sagt nicht, sei über das große Gehorsam, so ein, sondern wer über die kleinen Sachen, ne, wer an den kleinen Sachen treu ist, den setze ich dann über größere, ne? So, und das ist doch toll, weil ich, du machst mir echt irre. Kannst du ohne. Gut, danke. Genau, so ein. Weil gerade am Anfang mit Jesus hatte ich so das Gefühl, ich muss für Gott echt super viel machen und ihm alles geben, ne, und Unmögliches tun. Jemand anderes sein, der ich bin. Ne, so ein, das bin ich nicht, weil ich bin verantwortungslos. So ein, ich bin in vielen Bereichen nicht treu. Ich kann mich in vielen Sachen nicht beherrschen. Das ist eine Schwäche von mir. So ein, ich meine, ich kann nicht den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Unmöglich. Von meiner Persönlichkeit her schon unmöglich. So ein, ne, ich bin noch nicht als Leiter geboren. So, das ist überhaupt nicht mein Charakter. So ein, von daher schon unmöglich, all das zu tun, auf der Art, wie Gott mir das sagt. Ne? Das ist einfach unmöglich. So ein, und ich, am Anfang hatte ich Druck und war unzufrieden und dachte, Gott ist nur sauer mit mir und guckt nur böse oder kritisch. Ne? So, ist unzufrieden mit mir als Knecht. Ne? Weil ich bin nicht nur sein Kind, ich möchte auch sein Knecht sein und er ist auch mein Herr. Ne? Und ich will ein treuer Knecht sein und ein guter Knecht. Ich möchte, dass Gott mir auf die Schulter klopft und sagt, du treuer und guter Knecht. Ne? So ein, ich will das von mir aus. Ne? So ein, aber ich bin ihm so dankbar, weil irgendwann hat es Klick gemacht. Ne? So, und du guckst einfach, okay, wann redet denn Gott in dein Leben und was verlangt er denn von dir? Ja. Wann reden Menschen in dein Leben oder dein Gewissen, dein Fleisch, so, und was verlangen die von dir? Ne? Aber wenn Gott in mein Leben redet und von mir was verlangt, dann ist es nicht zu groß. Ne? Sondern es ist eher was Kleines. Ne? Schritt für Schritt, so brauche ich nur gehen. So Schritt für Schritt muss ich nur tragen. Ne? So, und je mehr er mir gibt, so desto stärker werde ich auch, um mehr tragen zu können. Ne? So, und desto mehr werde ich verändert. Es sind, ist einfach wichtig, so zu sehen, dass Gott nicht viel verlangt, aber dass es trotzdem wichtig ist, absolut elementar gehorsam zu sein, wenn er redet. Jemand, der nicht gehorsam ist, der wird nichts empfangen. Jemand, der nicht auf Gott hört, ist ein Zeichen dafür, dass er nicht vertraut. Die Bibel sagt, Gehorsam, Jesus sagt das, wer meine Gebote hält, der liebt mich. Wenn ich Jesus gehorsam bin, wenn er zu mir redet, so dann ist das mein Ausdruck von der Liebe, die ich schon habe für ihn. Wenn ich ungehorsam bin, zeigt das, dass ich ihn nicht liebe. Und da müssen wir wachsen. Und Gott verlangt nicht viel. Und Gott nimmt ja auch Mose, auch mit seiner Schwachheit. Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm. Und er rief den Namen des Herrn aus. Also Gott redet jetzt, offenbart jetzt seinen Namen, wie er sich selber jetzt offenbart. Vers 6. Und der Herr ging vor seinem, also Moses Angesicht vorüber und rief, der Herr, also Jahwe, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Generationen Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Das ist doch toll, oder? So nennt Gott sich. Wir können sich alles nennen, der Gerechte, der Heilige, der bestimmt, ne, und alles zerschmettert, was sich ihm entgegenstellt. Aber Gott kommt zu Mose und sagt, ich bin euer Gott und ich bin dein Gott. Und wenn du zu mir nahst und wenn du mir in die Augen siehst und wenn du über mich nachdenkst, wenn du mein Wort liest und mich kennenlernen willst, dann guck mich so an mit den Augen. Ich bin Jahwe und ich bin der Herr. Ne? Ich habe das Sagen. Und ich bin ein großer und starker Gott. Gott ist nicht so möglich. Aber trotz seiner Größe und seiner Heiligkeit und dass er das Sagen hat, trotz allem steht er vor ihm und sagt, der Barmherzige und der Gnädige und der Geduldige, der langsam ist zum Zorn. Nicht so wie du, Mose. Ne? Wenn du verletzt bist oder dir was nicht passt, dann gleich alles. Ne? Ich bin langsam zum Zorn und ich bin von großer Gnade und Treue. Und die Übersetzung hier, keine Ahnung warum, die deutsche Übersetzung hier, in der Elberfelder steht, eine bessere Übersetzung, da steht dann Vers 7, der tausenden Generationen Gnade bewahrt und Schuld. Und Übertretung und Sünde vergibt. Und das ist doch krass, oder? Das ist hier der Gott im zweiten Mose, das ist der Gott im Alten Testament. Das ist der Gott, wo Jesus noch nicht da war und gestorben ist. Ne? Das ist dieser alte Bund, mit den er mit Mose hier macht. Ne? Der Bund des Gesetzes. Der Bund eigentlich, der gegeben ist, damit er nicht gehalten werden kann. Ne? Und trotzdem kommt Gott hier genauso wie Jesus da war. Ne? Und für die Juden, als Jesus gekommen ist, und sich so offenbart hat und Gott so offenbart hat als Vater und als liebender Gott und gnädiger Gott und gütiger Gott und langsam zum Zorn und barmherzig und geduldig und treu, ne, da war das eine Revolution für die Juden, das haben die so nie gehört. Die hatten immer nur das Gesetz und die hatten immer nur einen Gott, der kritisch und böse guckt, ne, dem man gefallen muss, ne, der einen nicht so annimmt, wie man ist, sondern immer unzufrieden ist mit einem. Ne. Aber Gott selber offenbart sich in seinem Wort auch im zweiten Mose schon ganz anders. So wie er wirklich ist. So wie er wirklich seine Schöpfung ansieht. Und dann geht's weiter. Aber keineswegs ungestraft lässt die Sünden. Ne? Und dieses ungestraft ist absolut falsche Übersetzung. Wenn du im Präischen guckst, kannst du selber machen zu Hause, dann steht da verborgen. Ne? Aber keineswegs verborgen lässt. Steht eigentlich da. Macht auch mehr Sinn. Ich habe keine Ahnung, warum sie ungestraft. Ich meine, auf der anderen Seite, ungestraft ist jetzt nicht falsch. Stimmt auch, ne? Jesus hat bezahlt für unsere Sünden. Da musste bezahlt werden, da kam nichts drum rum. Gott hat nicht gesagt, kann ich euch einfach so vergeben, weg ist es. Sondern hat gesagt, nee, Sünde muss bezahlt werden, auch wenn ich euch vergebe. Muss dafür bezahlt werden. Aber auf der anderen Seite, Gott will hier was anderes sagen. Ne? In dem Text. Und da muss man halt, da nehme ich lieber das richtige Wort. Der Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs, was hatte ich gesagt, verborgen lässt. Ja. Und das ist doch, oder? Wir haben Gott angenommen, uns ist vergeben, für uns ist bezahlt, Sohn, aber der Heilige Geist holt unsere Sünden raus, unsere Übertretungen. Das ist wichtig. Warum? Sohn, weil wir durch unsere Übertretungen nicht nur uns kaputt machen, sondern alle anderen auch. Ne? Sohn. Und deswegen auch geht es jetzt weiter. Sondern die Schuld der Väter heimsucht und den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das gehört zusammen. Ne? So ein, das ist nämlich krass so, weil wenn man es falsch liest, dann es gibt super viele glauben das und lernen das. So ein, gibt's ganze Bücher. Ich habe auch mal eins hier bekommen von jemandem, so ein 10 Punkte, warum Generationsfluch und so wichtig ist. Ne? So, die nehmen diesen einen Vers, so wie er da steht, ne? So ein Schuld der Väter heimsucht und den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Und sagen dann, ja, wenn dein Opa irgendwie Horoskop gelesen hat oder sowas, ne? Oder sich die Hand lesen lassen hat, so dann bist du mitverflucht. Ne? Das heißt, es reicht nicht nur, Jesus anzunehmen in dein Leben, damit dir vergeben ist, so, sondern du musst das nochmal extra aussprechen. Ne? Das muss nochmal extra entflucht werden, was weiß ich. So, ne? Und da lacht man vielleicht drüber, aber ich würde sagen, bestimmt 50% oder 60% von der Christenheit sagen das und lernen das. Und wenn jemand zum Glauben kommt, dann kriegst du das dann oft zu hören. So, ne? So, dann muss der Priester nochmal kommen und du musst jede Sünde, die du irgendwann mal getan hast und alles, was irgendwie mal okkult hätte sein können, so aus deinem Leben oder deinem früheren Verwandtenleben, so muss laut ausgeschworen werden. So, ne? So, ansonsten geht das mit und du kannst nicht wirklich wachsen in Jesus. Ne? So ein Ischmam. Ja? So ein, die Juden haben das auch geglaubt und die Juden haben das auch gemacht. Und lass mal Hesekiel 18. Habe ich heute das erste Mal gelesen in dem Bezug, aber es ist eigentlich perfekt. So perfekt als das, was ich im Neuen Testament immer rausgesucht habe zu dem Thema. Es würde sich auch absolut widersprechen mit dem Neuen Testament. Da steht Jesus, wenn wir Jesus annehmen, dann ist für alle Sünden bezahlt und sind weggeworfen. Und Gott holt sie nicht mehr raus. Wir sind neue Schöpfung. Aber das hier fand ich sehr cool. Hesekiel 18. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Also Gott redet jetzt mit Hesekiel. Was gebraucht ihr da für ein Sprichwort im Land Israel? Das besagt, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Ja. Also, wenn der Vater sündigt, ne, dann muss das Kind das ausbaden. Ne? Dann trägt das Kind die Schuld mit. Erklärt Gott jetzt nochmal. So wahr ich lebe, habt ihr schon mal saure Trauben gegessen, die noch nicht reif sind? Da ist so ein Belag überall an Zähnen. Das ist total eklig. So, naja, ist egal. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ihr sollt dieses Sprichwort künftig in Israel nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir. Wie die Seelen des Vaters mir gehört, so gehört mir auch die Seele des Sohnes. Die Seele, die sündigt, die soll sterben. Wenn aber ein Mensch gerecht ist und Recht und Gerechtigkeit übt, wenn er nicht auf dem Berg Opferfleisch isst, seine Augen nicht zu den Götzen des Hauses Israel hebt, die Frau seines Nächsten nicht befleckt und sich nicht seiner Frau naht während der Unreinheit, also Regel, Menstruation, wenn er niemanden bedrückt, seinen Schuldner das Pfand zurückgibt, nichts raubt, sondern dem Hungrigen sein Brot gibt und den Entblößten kleidet, wenn er nicht auf Wucher leiht und keinen Wucherzins nimmt, wenn er seine Hand vom Unrecht fernhält und jedermann der Wahrheit gemäß zu seinem Recht kommen lässt, na, wenn er in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und sie gewissenhaft befolgt, na, ein solcher ist gerecht und er soll gewiss leben, spricht Gott, der Herr. Wenn aber dieser einen, und jetzt geht's weiter, Negativform, so ein, dann soll er sterben, Vers 18. So, und sein Vater aber Gewalt verübt, sein Bruder beraubt und getan hat, was nicht gut, und dann sein Volk siehe, der soll sterben wegen seiner Missetat. Ja. Ihr aber sagt, ja, warum soll denn der Sohn die Missetat des Vaters nicht mittragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt hat. Er hat alle meine Satzungen bewahrt und befolgt. Er soll gewisslich leben. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben und so weiter. Am Ende wird es dann noch richtig cool, aber das könnt ihr zu Hause lesen. Also, Gott selber in seinem Wort sprengt diese Theorie. Ne? So. Wir sind von neuem geboren, wenn wir zum Glauben kommen, fertig. Neue Schöpfung und alles andere ist weg. Aber was das hier sagt, ist trotzdem super wichtig. Ne? Weil wenn ich ungehorsam bin und im Fleisch lebe und ich bewusst weiß, da redet der Geist in mein Herz und sagt, das soll ich nicht tun oder das ist nicht richtig. Das gehört nicht in mein Leben so und ich dann, das wird mein Umfeld beeinflussen. So, wenn ich Mensch bin, der in Sünde lebt, mit Absicht, so, dann wenn meine Kinder mein Fleisch sehen, dann die werden das übernehmen. Ne? So, wenn sie sehen, wie ich damit kämpfe und nicht zufrieden bin damit, ne? So, ist das was ganz anderes. So, aber ich weiß, dass meine Sünde Konsequenzen hat. Nicht nur für mich, sondern für alle, die nach mir kommen. Ne? So, und auch für euch. So, Sünde betrifft uns nie allein. Ne? Deswegen muss Gott das Hau rausbringen. Deswegen spricht Gott auch unsere Fehler an und unsere Schwächen. Ne? Weil unsere Fehler und auch unsere alten Wunden sind es gerade, die andere Menschen verletzen. Ne? Oder uns beziehungsunfähig machen. So, oder uns an Orte bringen, wo wir nicht hingehören. Oder Sachen tun, die wir verlangen, aber die uns nicht gut tun. So, ne? Und deswegen, Gott holt es raus und er bringt es ans Licht, obwohl uns vergeben ist dafür, wenn wir zu ihm kommen. Ne? So, aber er bringt es trotzdem raus und er zeigt uns immer wieder, weil er möchte, dass es weg ist. Weil er will nicht, dass wir uns schaden und er will nicht, dass wir anderen schaden. Ne? Und so macht für mich alles hier Sinn drin. Gut. Weiter geht's. Mose betet. Also redet mit Gott. Dann neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so zieh mein Herr in unsere Mitte. Obwohl es ein heilsteiges Volk ist, und vergib uns bitte unsere Schuld und unsere Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Ne? Gott hat ja mit Mose die 40 Tage da einen Bund gemacht und hat gesagt so, ich werde direkt in der Mitte wohnen, ne? In der Stiftshütte. So, ihr werdet dort mich hören, wenn ihr zu mir kommt. Ne? Dort werdet ihr mich finden. Ich werde mitten in der Mitte bei euch wohnen. Später sehen wir, dass danach die Priester sind und dann das Volk drumherum. Also die Stiftshütte ist immer in der Mitte. Gott im Zentrum. Dann huren die da rum und holen sich einen anderen Gott. Ne? So, und Gott sagt so, dann will ich die alle ausrotten. Mose, mit dir fange ich an, weil du bist mir gehorsam. Du bist der mich noch lieb hat. Ne? So. Und Mose sagt, oh, nee, dann lösch mich aus dem Buch raus des Lebens, so, lass mich sterben und mach weiter, weil du hast es Abraham und Isaac und so versprochen. Ne? So. Und Jakob. So. Und Gott sagt, ja, ich weiß. Ne? Aber ich werde außerhalb des Volkes wohnen. Ne? Und Mose schnappt sich ein Zelt, baut es da auf, ne? Und außerhalb vom Lager, weit weg, steht da so ein und geht dahin, um mit Gott zu reden. Ne? So, also ist Gott nicht mehr im Lager. Ne? Und das ist das Tolle, hier kommt Mose jetzt hin und sagt, ja, du bist ein starker Gott und du bist barmherzig und gnädig und du bist gütig und du bist treu. Ne? Und große Gnade. So, ich weiß, wir sind heilstarrig. So, bitte kommen wir in unsere Mitte. Ne? Weil Mose konnte es nicht ertragen. So, der wollte nicht in diesem Volk sein, wenn da nicht Gott ist. Deswegen hat er außerhalb dann gewohnt. Weit weg von den anderen. So, und Mose sagt, so geht es nicht. Wenn wir dein Volk sind, dann müssen wir es komplett sein. So, und du musst in der Mitte sein. Ohne dich macht das alles überhaupt keinen Sinn. Und vergib uns bitte die Schuld und vergib uns auch die Sünden. Nimm uns an wieder als dein Eigentum. Vers 10, da sprach er, siehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun und sie nicht gewirkt, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Völkern. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, soll das Werk des Herrn sehen. Denn furchterregend soll es sein, was ich mit dir tun will. Ne? Also positiv gemeint. Die Feinde werden Gottes Stärke sehen und Angst kriegen. Gott macht jetzt nicht einen neuen Bund. Das werden wir noch sehen. Das ist der alte Bund, den er schon gemacht hat mit Israel. Ne? So, aber das, naja, er erneuert den nochmal. So, er bestätigt den nochmal. Okay, ich mache das jetzt mit euch und fertig ist. Ne? Der Bund wird ja dann eingegangen, wenn die Stiftshütte eingeweiht wird. So. Vers 11. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her die Amoriter und die Kanaaniter vertreiben, sowie die Hethiter, die Pheresiter, die Hevititer und die Jebusiter. Man liest das immer so, aber das sind Riesenvölker. Und die kennen sich aus mit Kämpfen und mit Waffen. Und die haben da nicht Zelte, sondern die wohnen schon mit hohen Mauern und ne, mit Schutz. So. Die haben eine große Armee, die sind durchtrainiert. Ne? So ein, das sind Riesenvölker, die da in dem Land wohnen, wo Gott sie hinschickt, wo er gesagt hat, das ist eures. Unzählig viele Menschen, ne? Ohne Gott. So Menschen, die wirklich was drauf haben, ne? So wie diese Völker hier von Goliath sein Stamm, diese Riesen, ne? So ein, oder die Philister, so ein, die neueste Waffentechnik, ein brutales Heer, so ein, ne? Keines gegen die angekommen, so ein, und Gott sagt aber hier, ich werde diese Riesenvölker, vor denen du zitterst, ne? So ein, die werde ich vertreiben. Ich werde vorangehen, hat er letzte Woche gesagt, so. Und denen Angst ins Herz geben, ne? Dass die vor euch bippern und fürchten, obwohl sie euch noch gar nicht gesehen haben. Ne? Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte. Gott hat sich hier Menschen genommen, hat gesagt, ihr seid jetzt mein Volk. So, und Gott sagt hier zu seinem Volk so, ihr habt nichts zu tun mit den Menschen, die nicht zu mir gehören. Warum? Ist ganz klar, weil eine andere Denkweise da ist, eine andere Anbetung, ein anderer Sinn des Lebens, ein anderer Grund des Lebens und ob man das will oder nicht, man wird es mit anbeten. Guck dir Salomo an. Alle Erkenntnisse, alle Weisheit, der wusste genau, wer Gott ist. Der konnte nicht verarscht werden. Ne? Der hat Einblick gehabt in diesen lebendigen Gott so und Tiefen in seinem Geist, so wie es kein Mensch auf der Welt hatte. Je. Davor oder danach, aus Jesus. So, ne? Und trotzdem, sein Problem waren Frauen außerhalb von Israel. Ne? So, und am Ende, was ist passiert? Dieser Mann, zu dem die ganze Welt, die Großen der Welt hingegangen sind, um Fragen zu stellen, ne? So, der hat die Götter mit aufgebaut, die Altäre, und mit angebetet. Ne? So, die Frauen aus den anderen Ländern haben ihre Denkweise, ihre Rituale, ihr Sinn des Lebens mitgebracht, ihre Philosophien. Ne? Und er als Partner musste sich natürlich fügen. So ein echt so ein dumm und der ganze Segen geht in Flöten. So ein Gott sagt dir, das will ich nicht, ich will, dass ihr reinbleibt. Warum? Weil ich möchte, dass eure Kinder mich kennenlernen. Weil ich möchte, dass eure Kinder so ein in meinen Wegen erzogen werden. Weil ich möchte, dass ihr euch zusammen in meinen Wegen stärkt und leitet und tröstet. So, ich möchte, dass ihr mich anbetet und dass auch die, wie ihr baut und was ihr tut und wie ihr regiert, so möchte ich, da möchte ich bestimmen. Da möchte ich, dass ihr zu mir kommt und mich fragt. So, ich möchte euch benutzen als Werkzeuge und als Hirte. Und ich will nicht, dass jemand anderes euch weidet. An Weiden, wo ich euch nicht haben will. So, hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes, in das du kommst, damit sie dir nicht zum Fallstrick werden in deiner Mitte, sondern ihr sollt ihre Altäre umstürzen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Aschere-Standbilder ausrotten. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, noch ein Name von Gott, so ein, ist ein eifersüchtiger Gott. Ja. Und ist doch klar, ich meine, ich bin ein eifersüchtiger Mann. Ja. So ein, ich will meine Frau mit niemand anderen teilen. Das ist meine Frau, die gehört mir. Punkt. So ein, ist das falsch? Nee. So ein, das macht doch voll Sinn, oder? Ist meine Frau, habe ich mir erwählt. Und wenn dir jemand anderes meine Frau anfasst, dann gibt es Ärger. So, ne? Da bin ich dann wie Mose und dann fliegt was. So, ne? Und Gott sagt es ja auch, das ist keine krankhafte, keine menschliche oder keine fleischliche Eifersucht. Ne? So ein, dieses, ah, du gehörst mir und ich habe Angst, das, dich zu verlieren und deswegen richte ich dich. Ne, weil du wirst das eh tun oder hast es schon getan, ne, so ungefähr. So, das kenne ich noch von meiner Vergangenheit. Ne? So, da war ich gefangen drin. das zerstört jede Beziehung. Ne? So, das ist eine Mauer, die einfach nur verletzt und alles kaputt macht, was eigentlich da aufbauen soll. Ne? Das hier ist eine göttliche Eifersucht, eine gesunde Eifersucht. Das ist einfach, du gehörst mir und so ist es. Und ich möchte, dass es rein ist zwischen uns. Ne? Und Gott sagt hier, ich gehe hier mit euch im Bund ein, ich werde euer Gott sein, ich werde vorangehen, ich werde für euch sorgen. Ne? Sondern ich werde die Feinde vor euch vertreiben, ich werde euch ein gutes Land geben, ich will euch Wahrheit geben, ich möchte euch gesund machen, ne? Ich werde euch vergeben, wenn ihr schwach seid. Ne? Aber ihr gehört mir und ich gehöre euch. Und nichts anderes darf da rein. Vers 15, dass du nicht etwa einen Bund schließt mit den Einwohnern des Landes und sie, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, dich einladen und du dann von ihren Opfer isst und deine Söhne ihre Töchter zu Frauen nimmst und ihre Töchter dann ihren Göttern nachhuren und deine Söhne verführen, dass sie auch ihren Göttern nachhuren. Das ist das, wo ich wieder Verbindung mache zu Vers 17. So wie wir uns entscheiden und unser Leben führen, so das wird unsere Kinder beeinflussen. Und nicht nur das, auch die Gemeinde. So wie wir unser Leben als Glieder, einzelne Glieder leben, das beeinflusst den ganzen Leib. Die Menschen sind ja die Gemeinde, nicht die Struktur, wie man den Gottesdienst führt. Sondern es kommt immer darauf an, wie die Menschen drauf sind mit Gott, und so stark ist eine Gemeinde. Da ist nicht der Pastor dran schuld, sondern die Gemeinde. Hast du tolle Leute, die Gott lieben und ihm gehorsam sind, ihm nachfolgen, ihn suchen? Hast eine tolle Gemeinde. Ne? Hast eine Gemeinde wie in Korinth, wo die eine Hälfte Gott sucht, aber die andere Hälfte hängt voll in der Welt und denkt und will auch so leben und so denken und so tun und so handeln und so vertrauen wie alle anderen ohne Gott, dann hast du eine schreckliche Gemeinde, die ist schwach und krank. Ne? Und Gott sagt dir, nee, ich möchte, dass ihr gesund seid und stark. Ne? Und ich werde euch alles geben, was ihr braucht. Aber ihr müsst euch entscheiden und ihr müsst gehorsam sein, wenn ich zu euch rede. Ne? Mach keinen Bund mit der Welt. Wer die Welt liebt, der hasst Gott. Ne? Und ich will nicht, dass meine Kinder andere Wege gehen, als ich sie lieben lerne. Du sollst dir keinen gegossenen Götter machen. Und das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du ungesäuertes Brot essen, wie ich es dir geboten habe. Und die bestimmte Zeit des Monats Abib, denn im Monat Abib bist du aus Ägypten ausgezogen. Alle Erstgeburt gehören mir, auch alle männlichen Erstgeburten unter deinem Vieh, es sei ein Rind oder ein Schaf. Aber die Erstgeburt des Esels, die kannst du behalten. Die sollst du mit einem Lamm auslösen. Wenn du es aber nicht auslöst, so brich ihm das Genick. Ja, Gott will keine sturen Sachen. Alle Erstgeburt deiner Söhne sollst du auslösen. Und man soll nicht leer erscheinen vor meinem Angesicht. Haben wir alles schon durchgemacht, werde ich nicht mehr reingehen, aber geben ist wichtig. Ne? Jesus hat uns das gelehrt. Das ist ein Gebot, das wir bekommen haben von ihm. Ne? Geben ist selig oder nehmen. Und das muss man lernen. Ne? Gott hat zu seinem Volk gesagt, der Zehnte, der gehört mir. Ne? Das Erste, was kommt, das gehört mir. Warum? Weil die Priester und weil der Gottesdienst Geld kostet. Ne? Damit ihr mit mir Gemeinschaft feiern könnt zusammen, ich werde keine Bündel Papiere, Geldscheine runterwerfen, damit ihr Gottesdienst feiern könnt. Ne? Das Erste gehört mir. Und das ist super wichtig für Gott. Und ich glaube persönlich, dass es auch heute noch echt wichtig ist, dass wir geben. Auch von unseren Materialien her geben. Nicht damit eine Gemeinde oder irgendeine Organisation oder irgendein Missionar reich wird, sondern einfach für uns. Ich glaube, das ist elementar, dass man einfach gibt und sagt, Gott, mein ganzes Geld ist eigentlich deins, mein ganzer Besitz, meine ganzen Rechte, das habe ich alles verkauft, ich habe jetzt dein Leben bekommen und einen Teil davon gebe ich auf jeden Fall dir. Und da interessiert es mich nicht, was damit passiert, sondern das ist deins und das sollst du machen damit, was du willst. Das hat nichts mit mir zu tun. Und ich glaube echt, wir Christen sollten eher Gott fragen, ne? Wofür ist das Geld? So, wo soll ich das hingeben? Als, ja, das gefällt mir persönlich am besten, deswegen mache ich da oder so, ne? So ein Gott fragen. Aber ich geben ist wichtig. So ein, und Gott verspricht auch, ne? Und wenn Gott verspricht, dann hält das. So ein, wer mir was gibt, mir vertraut, dem werde ich um einiges mehr geben. So. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Haben wir schon gesehen, ein Gebot von den 10 Geboten. Ne? Da geht es nicht um Gottesdienst, Anbetung oder sonst irgendwas, Fasten oder mit Gott Gemeinschaft haben. Das steht da gar nicht. Sondern um Urlaub. Einfach mal ruhen. Unser Leben, unsere Arbeit darf nicht unser Leben bestimmen. Wir sind nicht geschaffen, um fürs Materielle zu leben. So, ne? Sondern er sagt, das macht euch krank, das macht euch kaputt. Ich habe Urlaub genommen, frei genommen und ihr macht es genauso. Ne? Und wenn du frei hast, dann bist du natürlich automatisch mit denen zusammen, meiner Meinung nach, mit denen du gern zusammen bist. Mit deiner Familie, mit Gott, mein Liebster. Wie könnte ich denn ohne meinem Liebsten sein, wenn ich Urlaub habe? Ne? Meine Frau nehme ich ja auch mit. So, ne? Aber das ist kein Gesetz. Das machen wir automatisch, weil man einfach, das ist Familie, ne? Gott ist ja immer da. So, ob ich nur schlafen gehe oder aufstehe, so ist er natürlich auch bei meinem Sabbat in Anführungsstrichen da. Ne? So, und ich verbringe Zeit mit ihm an seinem Tisch. So, wir sollen einfach nur ruhen. Das ist wichtig. Machen wir so. Könnt ihr mal selber nachlesen, wenn es interessiert, Hebräer 4. Da sagt Paulus, dass jetzt nur noch Sabbat ist, weil wir schon in die Ruhe eingegangen sind. So, ne? Und du sollst das Fest der Wochen halten, mit dem Erstling der Weizenernte und das Fest der Einsammlung an den Wänden des Jahres. Alles, was männlich ist bei dir, das soll dreimal im Jahr erscheinen. Vor dem Herrscher, dem Herrn, dem Gott Israels. Gott nimmt heute ganz viele verschiedene Namen. Ne? So, und ich finde das toll, weil der Herrscher. Ne? Ich meine, ist ein mächtiges Wort. Weil es mächtiger Gott ist. Denn ich werde gewisslich die Heidenvölker vor dir aus ihrem Besitz vertreiben und deine Grenzen werde ich erweitern. Und niemand, niemand, nicht einer soll dein Land begehren, während du hinaufziehst, um 3-mal im Jahr vor dem Herrn, deinem Gott, zu erscheinen. Gott segnet das, wenn wir ihn suchen. Ne? Selbst wenn man manchmal denkt, das macht Verlust oder könnte gefährlich werden, ne? Oder wir können irgendwas verlieren, was wir vielleicht so hätten. Gott lässt es nicht zu. Wenn wir begehren, zu ihm zu kommen, dann segnet er das jedes Mal. Und dann wird er auch für alles andere sorgen. Zu meinen Füßen, das ist der wichtige Teil, hat Jesus gesagt. Du sollst das Blut meines Opfers nicht zusammen mit dem Sauerteig opfern. Und das Opfer des Passahfestes soll nicht über Nacht bleiben, bis zum Morgen. Die Erstlinge von den ersten Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Du sollst ein Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Und der Herr sprach zu Mose, schreibe dir diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Und er war dort bei dem Herrn 40 Tage, 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die 10 Worte. Für mich waren das jetzt viel mehr Worte, aber ja. Also zum zweiten Mal 40 Tage, 40 Nächte, kein Essen. So. Das ist Hingabe. Aber Mose hat da nichts gelitten. Und Mose hat da... Ich glaube nicht, dass das schwer war für ihn. Weil jetzt kommt er nämlich strahlend runter. Ne? Wie ein LED-Licht. Wie eine Lampe. Wie ein Glühwürmchen. Glühmose. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israel sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte ja. Da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Aber Mose rief sie, da wandten sie sich zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde. Und Mose redete zu ihnen. Danach traten alle Kinder Israel näher zu ihm. Und noch ein Stück näher und noch ein Stück. Und er gebot ihnen alles, was der Herr zu ihnen geredet hatte auf dem Berg Sinai. Ich liebe das so. Mose wusste nicht, dass er strahlt. So, manchmal ist schon passiert, so ein, ne, du bist irgendwo, was weiß ich, auf Freizeit zum Beispiel, ne? Hier so eine, ja, ne, so wo Christen sich treffen und man da christliches Zeug hört, ne? So ein, und das mir da oft passiert, so wenn ich drüber nachdenke, so dass ich da, ne, dass du da irgendwie manchmal so ein bisschen mit Absicht so ein, hallo, ich bin ein freudiger Christ und absolut strahlend so gerade, ne? Und hallo, grüß dich, Sohn, ne? Weißt du, dass man das mit Absicht so ein bisschen, also eigentlich fühlt man sich nicht so, aber man ist sich selbst bewusst, dass man gerade so strahlt, ne? Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich nicht. So. Ich weiß es. So, ne? Dass man irgendwie sich bewusst dann heilig macht. Wenn man es mitbekommt, ist es schon zu spät. Außer man hört dann auf. So. Aber manchmal, so eine Erinnerung, so habe ich das dann auch genossen in dem Moment. Ne? So. Aber die denken jetzt bestimmt, ich bin ein toller Christ. Ne? So. Weißt du, aber Mose wusste es gar nicht, dass er strahlt. So, es war echt. Warum hat er gestrahlt? Dann steht er da. Seine Haut strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Mose hatte Zeit mit Gott. Und das brachte ihn zum Strahlen. Ne? Er hatte eine Gemeinschaft mit Gott und Gottes Herrlichkeit hat man an ihm noch gesehen, so diesen Hauch, ne? So von Gottes Präsenz. So. Und ich glaube wirklich, dass man das merkt, den Unterschied, ob es gerade einem Bruder oder Schwester gut geht mit Gott und gute Gemeinschaft hat, ne? So, oder halt nicht, gerade abwesend ist. Ich sehe das. Ich glaube, das sieht jeder, ne? So. Manche können das gut verspielen, ist klar, so, aber du siehst es einfach, wenn jemand wirklich gerade im Geist ist, weil er mit Gott geredet hat, so dann, du merkst es einfach. Das ist echt und natürlich, ne? Das muss ja nicht so sein, dass wirklich jemand strahlt, aber man strahlt schon irgendwie, ne? So einfach ein bisschen von Gott aus. So. Und jedes Mal, 33, und als nun Mose aufhörte, mit ihm zu reden, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und immer wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit ihm zu reden, dann nahm er die Decke ab. Oh, endlich. Juckt wie Bolle hier in der Wüste. So, bis er wieder herausging. Dann ging er heraus und redete zu den Kindern Israel, was ihm befohlen war. Und die Kinder Israels, sie sahen des Angesichts Mose, dass die Haut desselben strahlte. Und Mose legte die Decke wieder auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, um mit Gott zu reden. Und das ist schade, ne? Aber Gott hat ja zu Mose, weißt du noch, letzte Woche, die da waren, ja, so hat ja Mose zu Gott gesagt, Gott, aber eine Sache hätte ich gern noch. Ne? Weil er hat ja mit Gott so gesagt, naja, dann würde ich sterben. Für die anderen, okay, lass mir die leben. Ne? So, aber ich werde nicht mehr mit euch reden. So, oh nee, nee, Gott, das geht nicht so. Weil ohne dich macht es überhaupt keinen Sinn. Ne? Wenn du uns nicht führst, da brauchst du gar nicht. Da bin ich weg. Da kann ich mich auch umbringen. Ne? Macht mein Leben keinen Sinn. Okay, ich werde euch führen. Ne? So, und eine Sache hätte ich dann gern noch, Gott. Okay, was denn noch, Mose? Ne? So ein, ich möchte dich gern mal von Angesicht zu Angesicht sehen. Ich möchte dich einfach nur mal sehen. Ne? Ich höre dich und ich sehe dein Wunder und, aber ich will dich einfach nur mal gern sehen. Und das ist was Tolles, ne? So jemand, der verliebt ist, der möchte mehr sehen, ist klar. Und Gott sagt so, hey, Moses, kann ich nicht machen, da würdest du sterben. Kein Lebendiger kann mich von Angesicht zu Angesicht sehen, das erträgst du nicht. Ich bin zu herrlich, so zu groß. Das würde dich umbringen. Ne? Aber du darfst mich von hinten sehen. Ne? Und da steht dann halt so dieser Schweif, so wie beim Kometen, so mein Nachleuchten, das Afterglow, kannst du dann. Da kannst du meine Herrlichkeit sehen ein bisschen. Ne? Muss toll gewesen sein auf dem Berg. So, ne? Und diese Herrlichkeit hat Mose jetzt auch, dieses Glühen. Ne? So, weißt du, das ist doch, zeigt doch voll, wie die, die Gott berufen hat zu seinen Kindern und die Gottes Herrlichkeit sehen, die sein Wort haben, so, ne, die sagen, wir sind das Volk von Gott, so, und wir wollen diese Gebote befolgen und dir opfern und dir nachhängen und dir vertrauen, so, wir sind jetzt dein Volk und du bist jetzt unser Gott, haben sie schon angenommen, ne, laut vor Gott, so, ne, aber du siehst ja so, wenn sie nur so ein bisschen Herrlichkeit sehen von den Menschen, ne? So, von dieser Herrlichkeit Gottes, von dieser Reinheit, so dann fühlen sie sich schon unwohl. Das macht ihnen Angst. Das ist ihnen fremd. Und ich kenne es auch bei mir, dass manchmal fühle ich mich unwohl, in Gottes Nähe zu sein, weil ich weiß, irgendwas mache ich gerade anders, als ich sollte vielleicht. Oder andere Sachen. Ne? Und ich sehe nur so ein bisschen Herrlichkeit. Du bist in einer Gemeinschaft und irgendjemand redet irgendwas, das hat gar nichts mit dir zu tun, aber in dem Moment fühlst du dich total angesprochen und denkst so, der wird unwohl so ein bisschen. Das war ein bisschen Herrlichkeit Gottes, ne? Das macht mir Angst, weil ich das gerade nicht, ich will gerade Gott nicht sehen und hören. Ja. Und so darf es nicht sein. Und ich finde es toll, weil Gott mit seinem Volk ist, wie er gesagt hat, und er führt sie. Und er bleibt bei ihnen in ihrer Mitte. Und du siehst ja dann mit all den Propheten, Israel hurt immer wieder. Ne? Haut immer wieder von Gott ab. Und Gott bleibt genau der, der er ist. Immer wieder. Und sagt, ich habe den Bund mit euch gemacht, ich werde euch behalten. Ne? Ich werde immer wieder gnädig sein, euch Sünden vergeben, wenn ihr zu mir kommt. Ne? Immer wieder war Gott treu. Bis zum Schluss. Ne? Bis zur Offenbarung, bis alles erfüllt ist. Aber echt, ich möchte zu Gottes Volk gehören und strahlen. Und ich möchte meinen Gott kennen. Ne? Und ich glaube, bei uns ist jetzt keine Frage so. Ich meine, wir lieben dieses Strahlen. Ne? Lass uns zum Schluss nur zu dem Thema Strahlen eine Sache lesen, 2. Korinther, und dann sind wir fertig. 2. Korinther 3. Vers 7. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben, das sind diese Steinplatten, ne, mit den 10 Geboten, von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitz, die doch vergänglich war, wie sollten dann nicht der Dienst des Geistes, des Heiligen Geistes, von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, ne, das Gesetz, der alte Bund, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen, der neue Bund, die Erfüllung des Gesetzes. Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, das ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, na, wie viel mehr wird denn das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Oh, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Ne? Also wir sollen uns nicht schämen, sondern wir sollen leuchten, wie Glühwürmchen. Wir sind das Licht der Welt. Ne? Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihren Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, da wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Heilige Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in denselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja. Ist doch toll, oder? Unsere Decke ist weg. Wir können reden wie Mose mit Gott, von Freund zu Freund. Und wir sind dazu bestimmt und berufen, herrlicher zu strahlen, als Mose das da getan hat. Warum? Weil wir verwandelt werden in sein Bild, wenn wir mit ihm zusammen sind. Und ich möchte nach Gott riechen. Und ich möchte, dass man Gott sieht. Ich will das auch für meine Kinder. Also lass uns beten. Ich danke dir, dass du treu bist und gut. Und dass du den Namen suchst, die ich absolut verstehen kann und liebe. Jesus, du hast dich nicht geändert. Du bist immer noch der gleiche. Und ich danke, dass du auch treu mit uns bist, dass du uns Schwachheit kennst, dass du ja, bei dir viel Gnade ist und Vergebung. Und ich bitte dich, dass du ja, immer laut bleibst. Und ich freue mich auch schon, dein Angesicht zu sehen. Und ich ja, danke dir, dass ja, ja, selbst dieses Schimmern, das ich jetzt sehen darf, so und ist, ist einfach so, so herrlich. Und oft kann ich das Schimmern nicht ertragen. Ich bitte dich, dass du uns zu Lampen machst, zu Lichtern, die im Dunkeln gesehen werden, die sich nicht verstecken. So, sondern, Vater, ich möchte gehorsam sein, ich möchte Gehorsamkeit üben, ich möchte dir vertrauen und den Weg gehen, den du hast. So, wenn du was verlangst, dann muss ich es nicht verstehen. Ich weiß, dass mir alles zum Guten dient und dass du einen guten Grund hast, wenn du zu mir redest. Ich bitte dich immer, dass du ja, uns hilfst, einfach dir zu vertrauen da. Danke für deine, dass du nicht schnell zum Zorn bist, sondern dass wenn du uns Sachen zeigst und wir es dir nicht geben können, irgendwie weil wir sie festhalten, dass, ja, dass du echt geduldig bist, sondern einfach Zeit nimmst. Und wartest. Ich liebe dich so sehr und ich bitte dich immer, dass, ja, dass du weitermachst. Amen.